Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Thilo Mischke Uncovered Podcasts. Letzte Woche habe ich ja mit meinem Vater über die DDR gesprochen und wie die DDR die Corona-Krise gemeistert hätte. In der Woche davor habe ich mit einer Kollegin von ProSieben über Rassismus gesprochen. Und ganz im Sinne, und da es jetzt ja auch offiziell angekündigt ist, für die neue Staffel Uncovered, die es geben wird, reden wir wieder internationaler. Wir werden wieder internationaler. Und mein heutiger Gast ist eine südkoreanische, Moment, du darfst mich auch gleich berichtigen, eine Regisseurin, Dokumentarfilm, dafür ist sie sehr bekannt. Sie ist, glaube ich, richtig bekannt geworden in Deutschland für ihren Wacken-Film mit dem Titel Full Metal Village. Und der letzte große Dokumentarfilm, bei dem sie Regie geführt hat, war Meine Brüder und Schwestern im Norden. Und da geht es um Nordkorea. Und darüber wollen wir heute beide auch sprechen. Mein heutiger Gast ist, jetzt musst du mich wirklich berichtigen, ich weiß nicht, wie man deinen Namen richtig ausspricht, Cho Sung-hyun?
Richtig, sehr gut.
Ah, okay. Und wir reden beide heute über Nordkorea, weil nämlich etwas passiert ist vor kurzem. Und vielleicht erklärst du den Hörerinnen und Hörern, bevor du erklärst, was in Nordkorea bist, was du genau machst nochmal, darfst mich also nochmal verbessern, und dann reden wir darüber, was in Nordkorea passiert ist.
Ja, leider. Ich bin eigentlich sehr froh, wenn ich nichts mehr von Nordkorea höre. Meistens hört man Negatives. Letzte Zeit war es ruhig oder gab es mehr positive Dinge, dass Präsident Moon und so Kim Jong-un sich getroffen haben oder auch Donald Trump und Kim Jong-un sich getroffen haben und Hand geschüttelt haben und so weiter. Aber dann, ja, neulich wieder negative Schlagzeilen. Und nämlich hat Nordkorea das Verbindungsbüro in Gaesong medienwirksam gesprengt. So. Und das wird in Deutschland berichtet. Aber das ist gerade sehr selektiv, einseitig. Man berichtet hier nur darüber, was Nordkorea wieder angestellt hat. Aber man erfährt kaum etwas darüber, was dazwischen passiert ist, wie alles gekommen ist. Genau deswegen rege ich mich momentan auch auf, so über die Lage auf der koreanischen Halbinsel und dann auch über die Berichterstattungen.
Du regst dich ja tatsächlich länger schon darüber auf. Also wir kennen uns, glaube ich, seit meines Sternartikels über Nordkorea. Und dann hatten wir beide auch nochmal Kontakt bezüglich des Uncovered-Films, den wir für über Nordkorea gemacht haben. Und was uns beide eint, ist, glaube ich, die Faszination und die seltene Gabe, so etwas wie Verständnis für das Land, nicht für die Politik, für das Land Nordkoreas zu zeigen. Und weil ich hatte dir, glaube ich, auch erzählt, als ich damals den Sternartikel geschrieben habe, ich habe einen Artikel geschrieben, wie sich dieses Land eben anfühlt auf der menschlichen Seite. Dass wenn du eben mit einem Nordkoreaner an einem Imbiss stehst und man sich gegenseitig beim Eisessen zuguckt, man sich ganz normal unterhalten kann über ganz normale Dinge. Und dass es schön ist, dass man das machen kann und dass man sich in so einem Land wohlfühlen kann und dass man in so einem Land was Schönes und Besonderes feststellen kann. Und ich musste in diesen Artikel damals reinschreiben, wie schrecklich dieses Land ist, wie grausam die Menschen dort behandelt werden, wie furchtbar das ist. Und ich war der Meinung, das weiß man schon. Man muss es nicht in jeden Artikel über Nordkorea schreiben. Und ich finde, es stört auch, wenn man über Nordkorea spricht, jedes Mal zu erwähnen, was für Verbrechen die Regierung an den Menschen macht. Wenn man eben zum Beispiel über den Marathon was erzählt oder wenn man was machen würde über nordkoreanische Küche oder über nordkoreanischen Film oder Tanz. Warum muss ich jedes Mal erwähnen, dass die Leute in einem Unrechtsstaat leben? Und wie gesagt, mir ist aufgefallen, dass du schon länger als Südkoreanerin, was noch besonderer ist, als es zum Beispiel als Mitteleuropäer ist, dieses Land verteidigst.
Ja, eigentlich, ich bin nicht so toleranter Mensch, bin ich nicht. Eigentlich, ich bin ziemlich ungeduldig, auch aufbrausend, auch, schon ein bisschen so cholerisch, sagt man, wie sagt man in Deutsch?
Ja, cholerisch.
Cholerisch, ja. Eigentlich, ich habe nicht so guten Charakter, bin ich nicht. Aber halt, erstens, wenn ich Filme drehe, und dann werde ich sehr sanft und tolerant. Und das wundert mich selbst auch, wie so ein guter Mensch ich werde, wenn ich Filme drehe. Vielleicht deswegen drehe ich Filme, vielleicht. Aber
ich glaube tatsächlich, dass die Arbeit, die wir machen, sehr therapeutisch ist. Also da gibt es viele Dinge, die in uns schlummern, die wir regeln können mit der Arbeit. Aber bitte erzähl weiter.
Genau. Ganz speziell in Bezug auf Nordkorea, warum ich so tolerant bin und Verständnis zeige, ist es, weil ich an Ergebnis orientiert bin. Und was will ich ja erreichen? Will ich das Land verurteilen und das Land weiter in negativen so ja so Schatten Schlagzeilen stellen, ja, oder möchte ich Frieden auf koreanischer Halbinsel erreichen und oder möchte ich ja anderen Menschen zeigen, dass es in diesem Land auch andere Seite gibt. Was ist halt mein Ziel? Und ich als Koreanerin habe ich ja die Absicht, halt dauerhaften Frieden auf koreanischer Halbinsel, ja, zu erreichen. Ich würde es nicht erreichen können, aber ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten. Das ist mein Ziel. Und um dieses Ziel zu erreichen, ja, werde ich halt sehr tolerant und ich bin sehr empathisch für die Menschen, vor allem in Nordkorea. Und das ist genau der Punkt. Du kannst ja sagen, ah, in Saudi-Arabien gibt es auch tolle Frauen. Und dann, ja, sagt man, ja, das ist doch normal. Es ist überall so. So, überall gibt es tolle Menschen und ja, auch interessante Dinge. Aber genau das geht nicht irgendwie für Nordkorea. Wenn es um Nordkorea geht, ist einfach gleich das Regime, das Staatsoberhaupt, das Volk, die Menschen, die Bürger, alles ist gleich, so Einheit, und das ist böse. Das ist halt unser Bild über Nordkorea und das ist fatal für den Friedensprozess und dann auch für unsere ja, Intellektualität. Ist es auch sehr schade, dass man so vereinfacht, ja, denkt.
Das ist tatsächlich auch das, was, als ich das erste Mal nach Nordkorea gereist bin, hatte ich das Gefühl, dass ich einfach nur meine eigenen, also die Vorstellung, die ich von diesem Land hatte, war ja nichts anderes als Medienberichte, die ich gelesen habe. Und das führte zum Beispiel dazu, dass ich bis zum dritten Tag meiner Reise gedacht habe, alles, was ich hier erlebe, ist inszeniert für uns Touristen. Und es kostete, ja, mich sehr viel Kraft, das abzulegen.
Ja, bilde dir nichts ein, gedacht, bilde dir nicht ein, du bist nicht so wichtig.
Ja, aber ich glaube, es geht ganz vielen Touristen so, die, oder eigentlich jedem Westler, der dort in dieses Land kommt, dem geht's erstmal so, dass er denkt, das ist alles fake, es ist alles eine Pappmaché-Fassade und dahinter ist eigentlich ein Arbeitslager.
Ja, schade, ja.
Aber vielleicht, was ist ein Verbindungsbüro, was in Kaesong gesprengt wurde? Also erstmal, wo ist Kaesong in Nordkorea? Also welche Rolle spielt dieser Ort und was ist ein Verbindungsbüro? Ich glaube, dass kaum jemand weiß, was das ist.
Ja, Kaesong ist eine Stadt, die sich in Nordkorea befindet. Und diese Stadt liegt zwischen Seoul und Pyongyang und von der Grenze zwischen Nord- und Südkorea nicht weit entfernt. Das ist fast an der Grenze liegt diese Stadt. Und dort gibt es ein Büro für süd- und nordkoreanische Kommunikation. Und dieses Büro wurde eingerichtet 2018, April. So. Und ja, das wurde gesprengt neulich.
Ah, ich dachte, das wäre dieses ganz berühmte Büro, wo auch Touristen hinfahren, wo auf der einen Seite ein südkoreanischer Soldat steht und auf der anderen Seite steht ein nordkoreanischer Soldat.
Nee, um Gottes Willen, das ist direkt an der Grenze. Dieses Büro ist, von dem du sprichst, ist direkt an der Grenze und da können die Touristen hin und nicht das ist gemeint, sondern ein Büro mitten in der Stadt Kaesong und dann vor allem in diesem Industrieareal, wo diese Wirtschaftssonderzone sich befindet.
Aber warum hat, warum wurde es gesprengt? Warum wurde so eine medienwirksame Methode, also als westliches Medium, nehmen wir den Stern oder den Spiegel, schreibst du natürlich darüber, dass das Ding gesprengt wurde. Und das hinterlässt ja so einen Eindruck. Also warum wird so ein rabiates Mittel gewählt, um eine Beendigung der Kommunikation zu symbolisieren?
Ja, weil die verbale Kommunikation, Verhandlung nicht mehr funktioniert. Oder die Nordkoreaner wollen endlich mal Taten sehen. Nach 2 Jahren, nachdem Moon und Kim sich getroffen haben und nachdem Donald und Kim sich getroffen haben. Und da gab es wirklich sehr schöne, symbolträchtige Bilder, aber praktische Taten gab es nicht. Und das Land leidet immer noch unter strengsten Sanktionen der Welt. Immer noch. Und für das Land hat sich eigentlich gar nichts geändert. Ja. Aber das Land selbst hat einiges so eingeleitet. Zum Beispiel, sie haben die Truppen aus diesen Grenzen abgezogen. Sie haben auch so auch wieder medienwirksam ein Atomareal so gesprengt und so weiter und so weiter. Und Nordkorea hat schon einiges getan. Aber im Gegenzug dazu passierte nichts. Und was Nordkorea will, ist die Lockerung der Sanktionen. Und dann vor allem in Bezug auf Südkorea die Wiedereröffnung dieser Sonderwirtschaftszone in Gaesang, ja, und dann halt dieser innerkoreanische Tourismus in Diamantgebirgen. Und diese zwei Sachen sind für die Nordkoreaner sehr wichtig. Und ich glaube, dass die südkoreanische Regierung ständig auch das versprochen hat. Nicht ich glaube, sondern es ist Fakt. Sie haben ständig irgendwie Nordkoreanern in Aussicht gestellt, dass die Sonderwirtschaftszone und der Diamantgebirge ja wieder reaktiviert werden und dass bald irgendetwas passieren könnte. Aber das war alles nur Worte. Und die Nordkoreaner haben halt die Geduld verloren einerseits. Und dann obendrein gab es neulich wieder diese Ballonaktionen, ja, an der Grenze. Und das heißt, es gibt Menschen in Südkorea, die wirklich sehr, sehr emotional so gegenüber Nordkorea sind. Man kann sie irgendwie auch verstehen, weil diese Menschen, die an der Grenze diese Ballonaktion so veranstalten, sind hauptsächlich die Flüchtlinge aus dem Norden, die in Südkorea leben.
Okay. Ja, diese Ballonaktion, vielleicht für die, die es nicht kennen, das ist, dass Südkoreaner an Ballons so Botschaften, Nachrichten, USB-Sticks mit Musik und so ranhängen und dann fliegen die rüber. Ist das richtig?
Ja, das ist fast richtig. Aber irgendwie, wenn das nur so etwas wäre, Musik oder irgendwelche informative Dinge wären, wäre es auch schon irgendwie sehr provozierend für die Nordkoreaner. Aber das ist viel mehr als so etwas, sondern an diesem Ballon hängt ein riesiges Plakat, so ein Poster, so überdimensional in Menschengröße, so ein Poster, in dem das oberste, so ja Stadtoberhaupt des Nordkoreas abgebildet worden ist, halt Marschall Kim Jong-un, und dann steht das Heuchler Kim Jong-un und so weiter. Und dann in dieser Tüte, so neben diesen informativen Dingen gibt es auch einen Dollarschein oder nordkoreanisches Geld oder manchmal auch eine Reistüte. So. Und ich finde, irgendwie so etwas ist für die Nordkoreaner sehr, sehr beleidigend. So einerseits diese Attacke gegen den irgendwie so Marschall Kim Jong-un, das ist irgendwie inakzeptabel für die Nordkoreaner. Und dann gleichzeitig so etwas da reinzupacken, Geld oder Reis. Und ich finde es wirklich so schon ein bisschen unter der Gürtellinie.
Aber siehst du darin nicht diese nette Geste? Oder ist das so ein bisschen wie das Westpaket, was die Ossis bekommen haben aus dem Westen? So, wo dann so gezeigt wurde, guck mal, das könnt ihr alles nicht haben. Hier habt ihr unseren Kaffee und Jeans, die wir nicht wollen, weil euch das fehlt. Oder ist das ein propagandistischer Grund, warum diese Ballons rübergeschickt werden?
Ja, wenn es wirklich nur darum gehen sollte, so den Nordkoreanern mit Lebensmitteln oder ein bisschen Geld zu helfen, dann sollten sie auch nur das schicken. Aber das ist ja nicht nur das, sondern dieser Ballon ist mit einem riesen Poster versehen. Und wenn der Ballon fliegt, dann sieht man als erstes wirklich das Poster, riesig groß. Und da ist Kim Jong-un abgebildet und dann mit diesem Schriftzug als Heuchler. Und das ist irgendwie für die Nordkoreaner inakzeptabel und auch total gefährlich. Und wenn man Hunger hat, dann vielleicht irgendwie will man doch irgendwie an den Ballon rangehen, um irgendwie was Essbares zu holen. Und da dabei gerät man total in Dilemma, was man das tun soll. Und irgendwie die Menschen, irgendwie die an Hunger leiden, mit solche Aktionen so in ganz komische, fragwürdige Situationen zu bringen, finde ich moralisch total fragwürdig.
Es gibt, man bringt Leute in Gefahr, weil was gibt's denn da bekannte Urteile oder weißt du, was so ein Strafmaß dann wäre, wenn man so einen Reisballon sich holt als Nordkoreaner?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Und ich glaube, das wird schon schlimm, vor allem wegen dieses Posters, ja. Und dann auch was aus dem Süden zu bekommen, ist das überhaupt geht nicht. Und umgekehrt genauso war es ganz schlimm. Du als Südkoreaner darfst du nicht etwas aus Nordkorea empfangen. Das ist Staatsverrat. Immer noch. So theoretisch. Aber dank der linksliberalen Regierung ist es nicht mehr so schlimm. Aber es war so gewesen. Es gibt einfach keinen Kontakt und dieser Kontakt wurde untersagt. So. Aber genau diese Eiszeit wurde etwas aufgetaut. Seitdem Moon und Kim sich getroffen haben und seitdem auch dieser Donald Trump irgendwie so aus unerklärlichem Grund ja irgendetwas erreichen wolle, so auf koreanischer Halbinsel, daran glaube ich nicht. Und seitdem ist diese Eiszeit nicht mehr da, aber dennoch, vor allem 2018, Kim und Moon haben eine Vereinbarung getroffen, dass die beiden Seiten an der Grenze keine feindliche Aktion durchführen sollen. So. Und diese Ballonaktion ist für nordkoreanische Perspektive eindeutig feindliche Aktion.
Wie bewertest du denn die politische Arbeit von Kim? Also als wir sprechen ihn ja Kim Jong-un aus, aber er wird ja Kim Jong-un, so wie du es gerade gemacht hast, glaube ich, ausgesprochen. Aber das ist ja, was man bei uns in der Tagesschau hört und da wird Kim Jong-un gesagt. Ja. Wie bewertest du denn die Arbeit dieses Mannes?
Ja, und ich war inzwischen 9-mal in Nordkorea. So. Mhm. Und zuletzt war ich letztes Jahr 2-mal in Nordkorea gewesen. Und davor war ich 2016, im Oktober war ich in Nordkorea. Und in den 3 Jahren hat sich die Stadt wirklich sehr viel geändert. So,
Pyongyang.
Ja, im positiven Sinne. Ja. Vielleicht war es äußerlich schon und diese ganz neue Gebäude und neue Straße, ja, schon beeindruckend. Und dann, du siehst auch sonst noch irgendwie auf den Straßen oder auch in Geschäftshäusern so neue Tendenzen, dass die Nordkoreaner wirklich viel mehr so Chance haben, sich selbstständig zu machen und Geschäfte zu machen. Die interne Öffnung und Reform so mit Anführungsstrich in Nordkorea Gesellschaft ist wirklich deutlich zu spüren. Und ich glaube, und ich, das ist mein Eindruck, dass das oberste Ziel von Kim Jong-un ist, wirklich den Lebensstandard des Volkes zu erhöhen. Ja, und das spürt man aber wirklich überall.
Verstehst du die westliche Welt, die diesem Mann aber vorwirft, er behandelt sein Volk schlecht?
Oh, das ist auch immer Ansichtssache, was damit gemeint ist. Und ich bin der Meinung, dass Kim Jong-un wirklich versucht, seinem Volk ein besseres Leben bereichern oder zu ermöglichen. Ja.
Aber du liest dann halt so Nachrichten von irgendwelchen Politikern, irgendwelchen Verwandten, die dann irgendwie öffentlich hingerichtet werden. Das liest du dann also die Nachrichten, die du ja bekommst aus Nordkorea, sind ja wirklich ausschließlich negativ. Und wo kommen denn dann diese Nachrichten immer her? Also es kommt nichts aus diesem Land außer negative Nachrichten. Wo kommen die denn dann her?
Ja, das ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Warum kriegen wir immer nur schlechte Nachrichten aus Nordkorea? Das ist eine Frage. Und dann darüber irgendwie, vielleicht können wir etwas später sprechen. Und ich spreche jetzt ganz konkret über das Gerücht neulich, dass Kim Jong-un schwer krank oder hirntot oder schon tot sei.
Ja.
Ja, erinnerst du dich?
Genau.
Du erinnerst
dich,
oder?
Das war ja mitten in der Corona-Krise, mitten in der Corona-Krise war plötzlich, war der tot. So wurde für tot erklärt eigentlich.
Ja, er war so, ich glaube, 2 Wochen oder 3 Wochen aus der Bildfläche verschwunden. Und dann hat es angefangen, zu spekulieren, dass er schon tot sei, oder wenn nicht tot, dann hirntot, so, ja. Und das ist hochinteressant, wenn man genau verfolgt, wie diese Nachrichten verbreitet wurden. Angefangen hat das in Südkorea in einer Internetzeitung. Ja, diese Zeitung hat keine so Papierzeitung, sondern nur Onlinezeitung. Ja, und getrieben wird von nordkoreanischen Flüchtlingen, ja, diese Zeitung,
ja.
Und finanziert wird mit dem Geld aus den USA, von den Konservativen, wird die Zeitung unterstützt. Und die haben angefangen, diese Nachrichten zu verbreiten. So.
Aha.
Ja, aber dann hat CNN auf diese Nachrichten zurückgegriffen, ja, und berichtet. Und dann haben die zwei Abgeordneten, so im südkoreanischen Parlament, die wurden neu gewählt. Beide sind Flüchtlinge aus Nordkorea. Die beiden haben dann bestätigt.
Wie viele Flüchtlinge sind denn in Südkorea aus Nordkorea?
Ich weiß es nicht genau. So, die genaue Zahl weiß ich nicht, aber schon irgendwie ziemlich viel. Ja. Ja.
Ja.
Aber nicht so viele Flüchtlinge wie in Deutschland. Das glaube ich nicht. Nee. Ja. Aber halt irgendwie die zwei Abgeordnete sind aus dem Norden, ne? Ja, der eine kommt ganz aus Nordkoreas und der andere war Diplomat in Großbritannien, so. Und die zwei sind dann so geflüchtet nach Südkorea und die leben in Südkorea, ja. Und die wurden Politiker und sie sind jetzt Politiker und die beiden haben dann diesen Zeitungsartikel der Online-Zeitung bestätigt. Und die waren sicher. Und das war irgendwie die Quelle gewesen. Ja. Und das ist ungefähr so. Das ist ungefähr so. Thilo, du bist ausgewandert aus Deutschland in die USA. Ja. Und du lebst in den USA und du giltst in den USA als Deutschland-Spezialist. Hm? Und weil du aus Deutschland kommst, und du solltest wissen, wie es Angela Merkel geht. Ja, du solltest irgendwie fundiertes Wissen haben über Angela Merkel und über ihre Gesundheit und über ihre private Angelegenheiten. Ist das nicht absurd?
Und es ist schon seltsam. Ja, also es ist seltsam, dass eben dann solche Nachrichten so, dass die Welt, dass aus einem Blog eine Weltnachricht wird.
Ja, und ich denke irgendwie, die Welt möchte, dass Kim Jong-un stirbt, glaube ich. Und dann irgendwie ihre Wunschvorstellung so irgendwie vermischt sich ja mit irgendwelchen Fake News und dann wird es daraus irgendwie richtige Berichterstattung.
Was passiert denn, wenn, also wer ist denn der Nachfolger von Kim Jong-un? Ich meine, sein gesundheitlicher Zustand ist, glaube ich, wirklich nicht so dufte. Der ist, glaube ich, es geht ihm jetzt, glaube ich, nicht so richtig gut. Also Spekulationen über seine Gesundheit gibt es ja schon länger als jetzt mit der Geschichte von vor 3 Wochen.
Ja, und das ist, weil er vielleicht zu dick ist, ja, und dann, weil er zu viel raucht und weil er zu viel Stress hat, kann man ja auch verstehen, wenn man so ein Land so führen muss, ja, und darum, ja, ist es nicht irgendwie sehr abwegig, dass es ihm nicht gut gehen könnte und so, aber das ist kein Grund, so ein Gerücht zu verbreiten.
Von ihm? Also verteidigst du sein Handeln und seine Politik und machst du dich damit nicht eigentlich total angreifbar als Dokumentarfilmerin? Also ist eine Frage, ist jetzt eine Vermutung.
Ja, ich was soll ich machen? Ich bin also aus dem Süden und ich will den Frieden auf koreanischer Halbinsel und ich sehe den Unterschied. Was seitdem er im Amt ist, was in Nordkorea passiert, ich sehe den Unterschied. Mhm. Und ich bin absolut sicher, dass Kim Jong-un das Land reformieren will und die Gesellschaft wirklich modernisieren will. Und ich bin absolut sicher, weil ich das überall irgendwie in Nordkorea spüre. Ja. Und das ist nicht nur irgendwie mein Instinkt oder Gefühl, sondern das sind Fakten. Zum Beispiel, so in Nordkorea sind ja die Firmen staatlich meistens.
Ja.
So wie in der DDR. So. Aber diese.
Oder nach der Corona-Krise in Deutschland bald auch.
Ja, und diese staatliche Monopole bröckeln in Nordkorea momentan. Und die Nordkoreaner dürfen Geschäfte gründen. Und ein Beispiel dafür ist, meine Filmpartnerin, sie arbeitete in Chorfilm. So, das ist wie so nordkoreanische DEFA. So, im Osten gab es ja die DEFA, so, Filmstudio, Filmproduktionsfirma, und in Nordkorea war das halt diese Chorfilm. Und sie ist nicht mehr dort, sondern sie ist raus aus der Firma und sie hat ihre eigene Firma gegründet. Und sie ist jetzt ihre eigene Chefin. Und okay. Ja, und dann auch, es gibt sehr viele Reisebüros in Nordkorea. Momentan leider irgendwie, die laufen nicht mehr gut wegen Corona. Ja. Aber bis letztes Jahr liefen irgendwie die Geschäfte sehr gut. Und über 20 Reisebüros sind entstanden. Ja. Und dann auch sehr viele Taxiunternehmen sind neu so entstanden. Das ist alles irgendwie neue Tendenzen, die irgendwie in Nordkorea passieren. Warum soll man irgendwie dabei nicht helfen, dass sie sich weiter reformieren und öffnen? Und ich bin eher dafür, dass wir unsere Hand irgendwie denen geben sollen, damit die wirklich aus ihrer Abschottung rauskommen und dann auf der Weltbühne mitspielen und dann sich immer weiter modernisieren und auch normalisieren. Es ist nicht so. Sollen wir irgendwie das Land weiter abschotten und mobben? Das ist fast Mobbing für mich.
Ja. Bist du für eine Wiedervereinigung oder bist du für eine Zwei-Staaten-Lösung?
Ich bin für die weite Zukunft Wiedervereinigung, aber halt langsam. Und es wäre zuerst Zwei-Staaten-Lösung, Nordkorea, Südkorea für sich, und aber dann irgendwie friedliche Koexistenz und dann irgendwann später zusammen, aber halt etwas später, nicht wie in Deutschland.
Und ich glaube ja auch, dass in Deutschland das sehr hastig war und man Nord- und Südkorea viel lernen können aus der Wiedervereinigung der DDR und der BRD, weil diese Hastigkeit hat auch viel Unruhe erzeugt. Jetzt ist die Frage aber, also wenn man in Nordkorea ist, hört man ja auch ganz viel den großen Wunsch nach der Wiedervereinigung. Also wir sind ein Volk, wir verstehen uns als ein Volk und wir werden irgendwann wieder vereint sein. Aber ich glaube, nach den Bedingungen Nordkoreas, also dass sie auch nicht ihr System, wie heißt es, dieses System, diese Staatsform, die ja so eine Mischung aus Religion und so schon sehr führerkultig ist. Also es ist ja auch, hat ja auch nichts mehr mit Kommunismus im klassischen Sinne zu tun. Ja. Ich glaube, dass dieser Wunsch nach Wiedervereinigung ist mit der Erhaltung dieses, wie heißt es denn? Ich habe vergessen, wie das heißt. Das hat diesen tollen Namen.
Juche, oder was meinst du?
Ja, genau. Genau das meine ich. Im Übrigen sind es 29.000 nordkoreanische Flüchtlinge in Südkorea.
Wie viel nochmal?
29.000
nordkoreanische Flüchtlinge. Okay, ja.
Stand 2016.
Das ist nicht viel, gell? 30.000.
Nee, das ist nicht viel. Es klang aber gerade so ein bisschen so, also dass die überall sind. In der Politik, betreiben Medienunternehmen, stehen an Grenzen, lassen Ballons fliegen. Aber zurück zu der Wiedervereinigungsfrage. Also siehst du, wenn sich diese beiden Länder wieder vereinigen, übernehmen sie dann das kapitalistische, dieses turbokapitalistische System Südkoreas? Oder wird es dann sein, dass Nordkorea und Südkorea da einen anderen Weg finden?
Ich glaube, so früher haben die Nordkoreaner so gedacht, so, als es ihnen besser ging als im Süden, das war 70er Jahre, und die wollten unbedingt die Wiedervereinigung, halt nach ihrem Modell, und aber inzwischen wissen sie es, dass es gar nicht funktioniert, dass es nicht möglich ist. Inzwischen wissen sie es, und aber dennoch irgendwie Staatsdoktrin ist immer noch Wiedervereinigung in Nordkorea, und deswegen sind alle Menschen scheinbar für Wiedervereinigung. Und die sind dabei auch sehr emotional, so wenn es um Wiedervereinigung geht. Aber dieser Wunsch der Wiedervereinigung ist bei dem einfachen Volk wirklich sehr, sehr intakt, habe ich das Gefühl gehabt. Mhm. Aber nicht bei den Menschen, die schon ein bisschen privilegiert sind in Nordkorea und die viel mehr wissen, so, was ja draußen abgeht und wie es in Südkorea aussieht und so weiter, aber die nicht unbedingt. Ich glaube nicht, dass...
Das ist wie in der DDR tatsächlich, da war es ja ähnlich, dass die Privilegierten gesehen haben, es ist nicht alles grün auf der anderen Seite. Allerdings ist natürlich die große moralische Frage, darf man dem Menschen, dem Volk, der Masse die Möglichkeit nehmen zu wählen. Also wenn sie sagen, ich möchte aber nach Südkorea, die Chance haben sie ja nicht. Also ist es moralisch vertretbar, im 21. Jahrhundert eben noch zu sagen, wenn ihr versucht, die Grenze zu übertreten, erschießen wir euch.
Aber ich bin nicht sicher, ob die Nordkoreaner das wollen. Und ich weiß es nicht. Und weil so, das ist sehr schwer, uns irgendwie, sagen wir mal so, wenn Nordkorea ein Elefant wäre, habe ich nicht irgendwie das ganze Wesen so erblicken können, so. Ich konnte es nicht. Mhm. Und ich habe immer wieder mal einen Teil dieses Elefant angetastet und gesehen. Und deswegen ist meine Sicht sehr, ja, fragmentarisch, glaube ich. Und ja. Ich denke, so, ich hatte Begegnungen so mit Nordkoreanern und dabei habe ich gedacht, ja, wie, ich habe mich geärgert über ihre Unselbstständigkeit. Und ja, und dann über auch ihre Lahmarschigkeit. Ich fand sie wirklich total unselbstständig und dann auch lahmarschig. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann, ich habe ihnen mal eine Lektion erteilt: Wenn sie weiter so lahmarschig und unselbstständig sind, dann werden sie total irgendwie überrollt, wenn die Wiedervereinigung kommt. Und dann habe ich ihm mal von Südkoreanern erzählt, wie ja tüchtig und fleißig und die Südkoreaner sind und wie flink und wie auch geschäftstüchtig so. Ja, und deswegen weiß irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwie, ich glaube, für nicht alle, aber für manche Nordkoreaner könnte die Wiedervereinigung wirklich nicht gut tun. Sie werden wirklich völlig überrollt, ja.
Ich meine, guck in die Elterngeneration, also ich mache ja, wie gesagt, mit meinem Vater regelmäßig einen Podcast über die DDR und wie es damals war. Und mein Vater wäre ein typischer Nordkoreaner. Nicht ganz so hart vielleicht wie Nordkoreaner, aber der ist einfach, die Wende hat ihm zugesetzt. Diese Geschwindigkeit, diese Anforderungen, und mein Vater kommt aus der Wissenschaft und dann brauchte das ja auch keiner mehr, was mein Vater, der ist Kulturwissenschaftler. Mm. Und ich glaube, das ist auch in Nordkorea so, wenn du als Nordkoreaner, der zum Beispiel eine hohe Schulbildung erfahren hat, der dann so diese lustige Kunst studiert hat, und dann stellst du fest, das braucht keiner. Niemand braucht dich. Die größte Regel des Kapitalismus ist, niemand braucht das, was du tust. Du musst die Welt davon überzeugen, dass das für einen Moment gebraucht wird.
Ja.
Und ich glaube.
Ja, genau. Irgendwie da, nicht nur die Intellektuellen und irgendwie oder Künstler werden nicht gebraucht, sondern auch irgendwie zu unserem Erstaunen auch Ärzte. Ich habe einen Fall so gelesen über einen nordkoreanischen Flüchtling und er war Arzt in Nordkorea. Und er ist dann irgendwie nach Süden geflohen, aus welchem auch Grund immer. Aber sein Studium und seine praktische Erfahrung wurden in Südkorea nicht anerkannt. Und er durfte nicht als Arzt arbeiten. Er hatte keine Chance im medizinischen Bereich. Und dann hat er angefangen, als Fensterputzer zu arbeiten, um einfach irgendwie zu überleben.
Und das macht die Menschen kaputt.
Ja, das macht irgendwie es kaputt. Und beim Fensterputzen ist der dann gestürzt und dann gestorben. Oh. Ja, das ist eine ganz traurige Geschichte. Ja. Und das ist halt, das wird das Schicksal der meisten Nordkoreaner sein. Ja, wenn irgendwie die Grenzen zu schnell sich öffnen. Und ich habe irgendwie dermaßen Schutzinstinkt, so fast Mutterinstinkt für diese blöden Nordkoreaner, die wirklich Kapitalismus nicht kennengelernt haben und diese Hyperkapitalismus aus dem Süden nicht kennengelernt haben. Ich habe echt da irgendwie so Mitleid und irgendwie Schutzinstinkt. Ich möchte, dass das Land wirklich sich entwickelt wirtschaftlich weiter und dann auch lernt, ja, was Kapitalismus heißt und wie Kapitalismus funktioniert. Und wenn sie in der Lage wären, dann sich selbst zu schützen und sich selbst zu behaupten, dann vielleicht wäre irgendwie die Grenze für die beiden Seiten offen. So, wenn es irgendwie so nach meiner Meinung gehen würde.
Und Südkoreaner dürfen ja nicht nach Nordkorea reisen. Ist es immer noch so? Also für touristische Zwecke zum Beispiel. Nee, frage ich dich, weißt du, es war, als ich 2016 das erste Mal da war, da war es noch so.
Ja.
Da durften Südkoreaner und Amis genau. nicht einreisen.
Genau, Amis, früher ging es, aber irgendwie seit Otto-Wambier-Geschichte geht es nicht. Früher habe ich auch viele Amerikaner in Nordkorea gesehen, aber ja, seitdem nicht mehr. Aber die Südkoreaner dürfen nicht reisen. Aber es gab ja diese Gelegenheit für die Südkoreaner, in diesen Diamantgebirge zu reisen, so Gruppenreise zu machen. Das wurde abrupt gestoppt durch die südkoreanische Regierung 2016. Und Moon versucht, diesen Tourismus wieder anzukurbeln, aber er ist einfach zu schwach. Er ist zu höflich und er ist irgendwie zu hörig dem Westen gegenüber und Trump gegenüber. Er will nichts unternehmen, was den Westen und dann den Trump sehr irgendwie stören oder missgünstig fallen könnte. Deswegen macht er das nicht und das macht mich auch wahnsinnig wiederum. Ja. Und dann hat so Präsident Moon in Südkorea versucht, einzelne so Reisen oder Einzeltourismus möglich zu machen. Und ich weiß jetzt nicht, wie das funktionieren soll. Und das heißt irgendwie nicht, dass diese organisierte Reise durch Hyundai Asan, nicht diese organisierte Reise, sondern Einzeltouristen, ich weiß jetzt nicht, wie das gehen soll. Heißt das zum Beispiel, ich habe ja auch schon mal eine Reise nach Nordkorea mit einem deutschen Reisebüro organisiert. Und dann sagen wir mal so, ich mache diese Reise wieder. Ich organisiere wieder mit einem deutschen Reisebüro so eine Reise, Rundreise in Nordkorea. Und dann, ja, rufe ich meine Freundinnen in Südkorea an und ich frage sie, ob sie kommen möchten, mitkommen möchten. Und dann die melden sich bei dem deutschen Reisebüro an und dann können wir zusammen reisen. Wenn das gemeint ist, dann fände ich ganz toll. Aber ich glaube nicht irgendwie, dass das von Nordkorea schon akzeptiert worden ist, weil Nordkorea momentan irgendwie mit Südkorea gar nicht sprechen will. Das ist echt schade.
Wie ist denn das für dich? Ich meine, du darfst einreisen nach Nordkorea, weil du einen deutschen Pass hast. Das ist dein Trick.
Genau. Ja, ich bin amtlich eine Deutsche.
Du bist eine Papierdeutsche.
Ja.
Und wie war denn das, als du dann in Nordkorea warst und du zum ersten Mal auf deine Brüder und Schwestern getroffen bist? Also deine sinnbildlichen Brüder und Schwestern. Ihr seid jetzt nicht wirklich verwandt miteinander.
Ja, überhaupt die absolut erste Reise war 2012. So. Ich bin mit meinem deutschen Produzenten über Peking nach Pyongyang geflogen. So, das war mein
tolles Flugzeug im Übrigen, ist ein ganz toller Flug mit einem ganz ekligen Hamburger, den es dann gibt.
Aber damals nicht Hamburger, sondern richtig Reis. Das war viel besser gewesen. Reis und gekochtes Ei und auch Kimchi und so. Das war ganz toll. Das habe ich dann nie wieder gesehen und seitdem gibt es nur wirklich diese schreckliche Hamburger. Ja.
Der ist grün, ne? Also als ich meinen Hamburger gegessen habe und abgebissen habe und mir das Fleisch war grün.
Boah.
nicht weil es vergammelt war, sondern einfach weil es ganz seltsames, das schmeckt auch überhaupt nicht nach Hamburger. Das ist so
vielleicht ganz seltsam. Drin.
Irgendwie sowas. Ich glaube, das war so gestreckt mit Gemüse. Aber was man auch wieder mal sagen muss, diese Flüge mit Koryo Air sind so schön. Du hast dann so eine ganz tolle, du hast so ganz tolle Stewardessen, die so auf alles achten. Das, es ist perfekter Service mit den wenigen Sachen, die es gibt. Also es gibt dann als Getränk Orangensaft und Wasser, glaube ich, diese zwei Sachen. Dann hast du irgendwie, das war ein relativ altes Flugzeug, mit dem ich geflogen. Du bist wahrscheinlich auch mal mit diesen Ilyushins geflogen. Dann haben die aber auch so neue Ilyushins gekriegt aus Russland, glaube ich, so relativ moderne Flugzeuge. Und wir hatten so, bei meinem ersten Flug hatte ich so ein altes. Und dann lief dieser Bordingenieur, also richtig so wie früher fliegen, weil dass es noch einen Ingenieur gibt, der mitfliegt, falls es ein technisches Problem gibt, dass der das gleich lösen kann. Lief dann so durch, hat jede einzelne Lüftungsanlage kontrolliert. Und ich war so berührt.
Ja.
Vielleicht ein rassistisches Klischee, aber von dieser ostasiatischen beziehungsweise Südost, also ich warte mal, Korea ist auch Ostasien, Genauigkeit und wie dann so, dass hier das alles perfekt abläuft. Also wir haben kein Geld. Unsere Fluggesellschaft ist null Dollar wirtschaftlich, aber wir wollen trotzdem für diese kleinen Flüge, für diese wenigen Menschen, die uns besuchen kommen, das perfekte Reisegefühl erzeugen. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Und das zieht sich durchs ganze Land. Ich war in Pyongyang im Zoo. Wie toll bitte dieser Zoo ist. du kommst da hin, dann bin ich ins Schildkrötenhaus. Dann kam ein nordkoreanischer Mitarbeiter in diesen Zoo und erklärte mir auf Koreanisch, obwohl ich kein Wort Koreanisch spreche, diesen Zoo und wie stolz er auf seine Schildkröten ist, die er da hat. Und irgendwie, das war so wirklich, alles, was ich erlebt habe, war immer auf so eine ganz menschliche Art besonders und niemals arschkriecherisch, niemals irgendwie hatte ich dann am Ende das Gefühl, hier ist irgendwie Propaganda am Werk. Das einzige Mal, wo ich gelangweilte Leute erlebt habe, war in dem großartigen Schwimmbad in Pyongyang, wo oben so eine Kaffeebar drin ist, wo man dann so Milchkaffee und Latte Macchiato und Coca-Cola trinken kann.
Und warst du in diesem riesen Wasserpark Munsu?
Ja, genau das. Mhm. Ist aber als Halle. Ich glaube, es ist in so einer Halle ist das. Es ist nicht draußen.
Aber beides zusammen, oder?
Ich glaube, als ich war, da war es kalt. Ich war dann wahrscheinlich nur in dem Innenbereich. Mhm. Und da habe ich das erste Mal gelangweilte Leute gesehen, weil sie einfach keinen Bock hatten, den blöden westlichen Touristen zu erklären, zum 100. Mal, ja, es gibt hier Latte Macchiato. Mhm. Das fand ich so. Aber jeden Menschen, den ich getroffen habe, egal wo, egal wann, hat irgendwie so mit so einem ganz schwer nachvollziehbaren Stolz sein Land und seine Arbeit repräsentiert.
Ja.
Und jetzt würden natürlich viele Hörer würden und Hörerinnen werden jetzt sagen, naja, wenn die das eben nicht machen, dann werden die auch erschossen.
Ja.
Und es ist ganz schwer zu erklären, dass da was anderes am Werke ist. Und dass ich will auch nicht, dass die Hörer und Hörerinnen jetzt glauben, das ist jetzt hier ein Propagandapodcast von der nordkoreanischen Regierung. Man kann das nicht verstehen, wenn man das nicht selbst mit seinen eigenen Augen gesehen hat, dieses Gefühl und wie sich deine Meinung zu diesem Land ändert, wenn du einmal dort gewesen bist. Und selbst die Amis, die ich dort getroffen habe, dann am Ende, also da war Otto, waren wir noch nicht tot, als ich mit denen gesprochen habe, haben gesagt, das hat mein Bild von diesem Land geändert. Und es gibt ja auch ganz viele Länder auf der Welt, wo das auch stattfindet. Zum Beispiel, es gibt ja auch, wenn Leute in den Iran fahren, dann fahren die auch mit ganz vielen Vorurteilen in den Iran und kommen verändert aus diesem Land wieder. Und ich glaube, diese gleiche Regel gilt auch für ein Land wie Nordkorea. Und natürlich ist die Regierung aus meiner Thilo-Mischke-Perspektive bizarr. Und alles, was dort passiert, ist bizarr, weil man sich das nicht mehr vorstellen kann, dass sowas existiert. Das ist wirklich wie ein Königreich, wie ein Fantasieland fühlt sich das an. Aber man darf eben nie vergessen, in diesem Fantasieland leben echte Menschen.
Ja, wie heißt das so, dieser irgendwie kluge Spruch? Im falschen System gibt es kein echtes Leben. Und wie heißt das von Brecht?
Ja, oh, warte, den kann ich dir raussuchen.
Ja, aber was wirklich interessant ist, wie du gesagt hast, das System ist sehr, sehr bizarr und das politische System ist wirklich sehr speziell. Aber dann gleichzeitig irgendwie, dieses böse System hat nicht geschafft, die Menschen zu korrumpieren oder unmenschlich zu machen. Und diese Art Wärme und ja. Menschlichkeit erlebt man wirklich selten auf diesem so Erdball. Ja, genau das ist der Punkt. Und dann auch, wir leben ja im Überfluss von Waren und in diesem Kapitalismus. Und in Nordkorea mangelt an allem so. Und dann, wie sie mit irgendwie den Dingen umgehen. Und das ist total rührend. Was für Wertschätzung ja. sie haben für das jede Kleinigkeit.
Während du das erzählst, kriege ich eine Gänsehaut. Das ist nämlich das Besondere. Dass wir, also du und ich, wir beide als Besucher Nordkoreas sind Repräsentanten eines überlegenen Systems, nämlich des Kapitalismus. Und wenn du dort bist, lernst du was ganz Besonderes, nämlich eine gewisse Form von Demut.
Genau das ist es. Ja, ja, ja.
Dass du stellst fest, dass unser System so viele Opfer bringt, von denen wir nichts mitbekommen, und deren System bringt Opfer, von denen die zwar auch nichts mitbekommen, aber es gibt kein gutes und schlechtes System. Im Namen des Kapitalismus sterben so viele Menschen und im Namen des Systems, das es in Nordkorea gibt, sterben auch Menschen. Aber das heißt nicht, dass es gibt kein gutes System dabei. Beide Systeme, jedes System, in dem Menschen sterben, ist ein Scheißsystem. Aber es gibt, der Mensch hat es noch nicht geschafft, ein System zu entwickeln, in dem keine Menschen sterben. Und somit kann nicht der Kapitalismus, finde ich, und ich bin wirklich kein Sozialist, in keinster Weise, aber der Kapitalismus kann nicht immer von sich behaupten, er sei das gute System. Ist er nicht. Wenn man einfach mal einen Blick in die Fabriken in Bangladesch wirft, wenn wir gucken, was an den Koltanminen im Kongo passiert, das sind alles Produkte des Kapitalismus. Die Sklaverei aktuell, gerade die Rassismusdebatte, die Sklaverei ist ein Produkt des frühen Kapitalismus, des britischen empirischen Kapitalismus. Und es gibt keinen guten Kapitalismus, der dem der Nordkorea überlegen ist, sondern wir sind einfach nur besser darin, unsere eigenen Opfer zu verstecken. Sind wir einfach.
Ja, und dann auch irgendwie, in welchem Maße der Kapitalismus so die Welt und auch die Umwelt zerstört. Immer ja. Wachstum um immer Wachstum und irgendwie wie, vielleicht wir können darüber sprechen, weil wir hier satt essen können und alles haben können, ja, könnte man uns auch vorwerfen. Aber wenn du in Nordkorea bist und dann das ist echt unfassbar, wie so auch im Bauernhof, ja, tut mir leid, dass sie so wenig Essen haben und so weiter, ja. Und vielleicht werden die Bauern mit mir schimpfen, aber ich war echt beeindruckt, wie ökologisch dort das Leben verläuft. Und die schmeißen wirklich nichts weg, gar nichts. Alles wird zirkuliert und alles wird mehrmals benutzt. Zum Beispiel, die haben ja irgendwie diese Plumpklos und dann sammeln sie alle so, ja. Die Scheiße und dann daraus machen sie Methangas. Und dann, also wenn sie Methangas produziert haben, dann gibt es auch noch Rest davon. Und dann mit diesem Rest düngen sie dann ihre Pflanzen. Und das ist so ein irgendwie, so Lebenskreis, in dem wirklich nichts unnützlich ist. Und die produzieren Menschen auch kaum Müll. Ja.
Aber steht diesen Menschen nicht auch der Luxus zu, in dem wir leben?
Ja, eigentlich ja. Eigentlich ja. Aber irgendwie, eigentlich schon, ja. Aber dennoch irgendwie, du und ich irgendwie, so als Westler, wenn du da bist, dann denkst du viel über unser eigenes System nach. Ob das so in Ordnung ist, wie wir leben. Und das ist wie so, interessantes Spiegel, so, wenn du da hingehst und dann hast du das Gefühl, sie halten dir irgendwie einen Spiegel vor und wir irgendwie sehen natürlich die Nordkoreaner, aber dabei irgendwie denken wir über uns selbst nach, ob das so in Ordnung ist, wie wir leben.
Aber wenn du jetzt über Nordkorea nachdenkst und über diese Vorzüge, wo ich große Scham habe, sie zu formulieren, zu sagen, das hat auch Vorzüge, dieses System. Wie verargumentierst du das eben mit diesen Menschenrechtsverletzungen? Man muss doch einmal, also, oder mit diesen Gulags, die es auch in Nordkorea gibt, mit der Verfolgung, mit den Berichten der Flüchtlinge in Südkorea, die sich ja grausam anhören, diese Berichte. Wie bringst du das moralisch in Einklang? Ja. Miteinander. Wie kriegst du es hin, dass du sagst, naja, das System hat auch seine Vorzüge?
Nee, ich würde nie sagen, dass das System Vorzüge hat, sondern eher irgendwie so, wenn ich in dem System drin bin, dann bekomme ich die Gelegenheit, über mein eigenes System nachzudenken. Eher so, ja. Ob das System Vorzüge hat, das ist schwierig. Aber die andere Frage, und wie ich mit diesen Menschenrechtsverletzungen umgehe, das ist auch eine sehr, sehr schwierige Frage. Ja. Mhm. Und ich reine mich dabei. Es gibt genug andere Leute, die sich damit befassen. Ja. Und es gibt dieses Bild. Und damit wir etwas kompletteres Bild herstellen können über Nordkorea, ich sehe halt irgendwie in andere Richtung. Und mich interessiert halt das tägliche Leben so. Ja, und dann, ich möchte auch ein bisschen anderes Bild und differenziertes Bild und nicht ganze Zeit nur über Lager sprechen. Genau. Und da gibt es genug Leute, die das machen.
Das haben wir auch mit unserem Film für ProSieben Uncovered, zweite Staffel, haben wir tatsächlich das auch gemacht, dieses Leben. Es gibt, wie ist denn dieser Brechtspruch? Ich habe ihn jetzt nicht gefunden. Es gibt ein Leben im... Wenn mein Vater jetzt hier wäre, könnte er das sofort sagen. Und wahrscheinlich würde er mir auch irgendwie mich böse angucken, dass ich diesen Spruch nicht sofort zitieren kann. Mm. Es gibt kein ungerechtes Leben im, irgendwie so, der geht irgendwie so, der Spruch. Aber den finde ich noch raus. Das ist halt so dieses, wenn du, wie gesagt, da haben wir auch am Anfang drüber schon gesprochen, wenn du zum ersten Mal feststellst, es gibt eben dort ein ganz normales Leben. Und was mich total beeindruckt hat bei meiner letzten Reise nach Nordkorea, ich hatte einen ganz tollen Guide. Also Touristen bekommen ja vor Ort einen Guide, der auf einen aufpasst und der einem auch alles erklärt und der einem übersetzt. So. Und plötzlich fing dieser weibliche Guide an, mit mir zu flirten.
Das machen sie sehr gerne. Mit den Langnasen.
Ganz, Ja, mit den Langnasen. Und das fand ich ganz toll, weil natürlich Sexualität und Liebe eine noch untergeordnete Rolle in diesem System spielt. Weil was wir haben in unseren Köpfen sind diese Paraden. Wir haben dieses choreografierte Volk. Wir haben die Aufnahmen von Weiß. Wir haben die Aufnahmen von uns, die deine Filme. Also alles, man hat dieses so. Und wenn dann plötzlich geflirtet wird, dann merkst du, klar küssen die auch. Klar wollen die irgendwie Sex. Klar haben die Verliebtheitsgeschichten. Es gibt Liebeskummer. Und dann wird es noch menschlicher und kriegt noch eine ganz andere Ebene. Und mit ihr habe ich auch erstaunlich offen gesprochen. Wir haben dann unten uns in dieses tolle Hotel, wie heißt es auf der Insel? In Pyongyang, dieses Hochhaus in der Mitte. Ja, jedes Mal ich klaue alles, was man dort klauen kann. Jedes Mal, wenn ich dort bin, vom Aschenbecher bis zum Glasuntersetzer, weil ich es immer, weil ich es einfach so, ich finde es so toll.
Wurdest du nie erwischt?
Das sind nicht wirklich, das sind so Becheruntersetzer. Also so hier so Papierservietten.
Ah ja, das geht.
Oder so eine Zahnbürste, weißt du, wo das Logo drauf ist von dem Hotel. Oder dieser, ja, es gibt jetzt so eine diese Hausschuhe. Ich glaube, und ein Handtuch habe ich geklaut, weil da ist es nämlich auch eingepackt.
Handtuch, das geht gar nicht. Wurdest du nicht erwischt?
Ich wurde nicht erwischt.
Wow. Mein Produzent, so.
Ja.
Wir waren nicht in Yanggakdo Hotel. Wir fühlten uns ein bisschen langweilig in Yanggakdo Hotel, weil wir das Hotel zu gut kannten und wir wollten mal was anderes probieren. Und dann waren wir in einem anderen Hotel, das war Hebangsan Hotel. Das Hotel ist.
Es ist dieses ganz große mit der großen, mit dieser, wo es so ein Café gibt?
Nein. Hebangsan ist mitten in der Stadt und viel kleiner und darum so etwas weniger komfortabel ist das Hotel. Aber der Vorteil des Hotels ist, das Hotel ist mitten in der Stadt und wenn du am Eingang stehst, dieses Hotels, dann siehst du die Nordkoreaner so wirklich 2 Meter entfernt hin und her gehen. Ja, und das ist auch ganz in der Nähe von Daedonggang, da kann man auch toll spazieren gehen. Und wir haben dort übernachtet, so dort gelebt. Und in diesem Hotel gab es ganz tolle Handtücher mit Blumenmuster und es stand auch Pyongyang und so. Welcome Pyongyang und so etwas. Und mein Produzent hat so eins irgendwie mitgehen lassen. Und dann am letzten Tag, ja, als wir zahlen wollten, haben sie sofort gewusst, dass ein Handtuch fiel. Ja, und dann gab es gleich irgendwie Beschwerde vom Hotelpersonal. Und dann habe ich ihnen erklärt, ja, irgendwie mein Produzent wollte ganz gerne einen Mitbringsel mitnehmen, aber nicht so Souvenir, so für Touristen, sondern etwas ganz Alltägliches. Und das Handtuch ist dafür bestens geeignet. Wir würden es sehr gerne kaufen und so. Dann haben wir es gekauft.
Was hat es gekostet?
Ich glaube, $2 oder so.
Das ist nämlich ganz verrückt, weil es gibt keinen, wenn du eigene Deals machst, habe ich ganz oft erlebt, gibt es kein Verhältnis zum Geld. Also ich war dann zum Beispiel in diesem Schwimmcafé, und habe gefragt, was kostet denn eigentlich so ein Latte Macchiato? Und dann hat sie bei dem Mann, der vor mir war, gesagt, $1. Und als ich dran war, hat er $17 gekostet.
Wie viel?
Das spielte überhaupt kein 17.
Oh.
Das war so, es gab. Oder wenn ich gefragt habe, irgendwie, wenn ich das und das, also handeln zum Beispiel, wenn ich das und das nehme, was ist es dann zusammen wert? Und das waren dann immer so ganz bizarre Situationen, die ich dann hatte, weil das alles überhaupt keinen Verstand, Sinn und Verstand hatte, weil dieses Handelprinzip oder was, Dollar oder wie, das war so, habe ich ganz lustige Erlebnisse gehabt, weil ich versucht habe tatsächlich auch zum Beispiel im, an meinem Schlüsselbund ist mein schönstes Souvenir aus Nordkorea. Ich bin mit dem Zug gefahren von Pyongyang nach Peking.
Mhm. Toll.
Und, das war eine ganz tolle Zugfahrt und ich habe mich sehr wohl gefühlt auch in dem Zug und dann kam der Schaffner und dann gab es diese berühmte Grenzkontrolle und wir hatten halt Kameras, riesen Filmkameras dabei und hatten aber eine offizielle Drehgenehmigung für Nordkorea und damit war das alles kein Problem. Dann wollte aber einer der Grenzbeamten trotzdem mal in das Material reingucken und wir hatten uns aber angefreundet mit so 3 Wörtern Englisch mit dem Mann, der diesen Zug betreut. Also jeder Waggon hat einen Zugbetreuer. Und der hat dann irgendwie dem Grenzbeamten erzählt, die sind harmlos, musst du dir keine Sorgen machen. Und als Abschiedsgeschenk, als wir in Peking ausgestiegen sind, hat er mir diesen Schlüssel, mit dem man die Zugabteile abschließen kann, geschenkt.
Echt?
Und das ist so ein Dreikantschlüssel ist das. Mhm. Und hat zu mir gesagt, wenn du nochmal wiederkommst, mit diesem Schlüssel kannst du jede Tür in Nordkorea auf- und zuschließen.
Boah, Hammer.
Und das hängt an meinem Schlüsselbund als Souvenir. Und das ist mein absolutes Lieblingssouvenir aus Nordkorea, weil ich auch diesen Satz, der, also weil der so lustig war, weil er natürlich weiß, es ist Quatsch, aber er meinte, damit in diesem Satz steckt ja, wir haben nur Dreikantschlösser. Jedes Schloss in Nordkorea ist ein Dreikantschloss. Mhm. Das ist natürlich totaler Quatsch, aber ich fand es so lustig und weil diese, alleine, dass du so Witze machst und so Herzlichkeiten, das kommt dir alles so besonders vor, wenn du das zum ersten Mal erlebst in diesem Land. Hast du eigentlich mal geflirtet in Nordkorea mit einem deiner Brüder?
Ah ja.
Das würde mich auch mal interessieren. Hast du geflirtet?
Ich glaube, und das ist ein bisschen schwierig. Ich als Langnasen irgendwie bist du so Attraktion für die Nordkoreaner. Ja. Aber ich bin ja irgendwie selbst Koreanerin eigentlich. Und deswegen, ja. Ich bin schon ein bisschen exotisch, irgendwie, weil ich in Nordkorea lebe, sondern in Deutschland lebe. Aber dennoch nicht so große Attraktion wie du für die Koreaner.
Ja.
Erstmal das. Und ja, ich glaube irgendwie, ich bin für überhaupt für so koreanische Männer nicht so, wie soll man sagen, nicht so interessant, glaube ich. Ich bin einfach zu robust. Ich bin zu männlich.
Okay.
Ja, und das sagt auch die Oma so aus dem Film, meine Brüder und Schwestern im Norden. Sie sagt zu mir, ich bin männlich. Ja, ich bin ziemlich männlich. Für die Koreaner.
Okay.
Ja. Aber dennoch, ein einziges Mal gab es, so, das ist mit diesem Drehbuchautor, ja. Und der hat ganz schön irgendwie geflirtet mit mir. Und dann, ich habe ihm dann gesagt, ich bin schon vergeben, ich bin verheiratet. Und dann sagt er, mach nichts. Dann hat er noch Witze erzählt über so außereheliche Beziehungen, so nordkoreanische Witze. Das war eigentlich ziemlich lustig gewesen.
Das sind ja zum Beispiel so Lebensbereiche, die ich ja gerne mal gesehen hätte. Also ich wäre gerne mal in ein nordkoreanisches Bordell gegangen. Nicht um da Sex zu haben, sondern um da zu sehen, wie das aussieht. Oder dann gibt es ja dieses Gerücht, dass irgendwie alle ganz viel gekifft wird in Nordkorea.
Nicht einfach geraucht, sondern irgendwie eher so Haschisch und so weiter, meinst du?
Genau. Ja, also das hätte ich gerne mal gesehen. Dann gibt es ja noch diese ganzen super düsteren Sachen, dass ganz viel Crystal Meth in Nordkorea hergestellt wird. Aber da kommst du wahrscheinlich nicht mal als Nordkoreaner richtig ran. Aber so, ich wollte dann nämlich, es gibt so einen Markt, den habe ich dann rausgesucht in Pyongyang, wo man Gras kaufen kann.
Echt?
Und ich wollte das, ja, und dann habe ich diesen weiblichen Guide, der mit mir geflirtet hat, da habe ich dann gefragt, können wir da mal hin? Und da meinte sie dann so, nein. Das wollte sie mir nicht zeigen.
Ja.
Sie erzählte mir davon, dass es eben das gibt, dass es irgendwie kein Problem ist zu bekommen.
Wahnsinn. Leider, meine Filmpartnerin, die ist sowas von vorsichtig. Mit ihr kann man über nichts unterhalten. Das geht gar nicht.
Meine war total offen, weil wir haben dann auch so gesprochen, da hatte sie sagte dann auch so tolle Sachen, sowas wie, glaubt ihr denn, wir sind alle blöd? So, wir wissen nicht, wie die Welt da draußen ist, aber wir interessieren uns trotzdem dafür.
Ja, das ist das auf jeden Fall. Die sind total neugierig, ja.
Und dann hab ich sie auch gefragt, so irgendwie, wo würde sie denn, wenn sie jetzt die freie Wahl hätte, wo würde sie als erstes hinfahren? Und dann meinte sie, sie würde so gerne mal nach Paris. Und ich so, das finde ich so lustig, so mega kitschig, aber irgendwie auch lustig. Und dann meinte sie, doch, sie will mal auf den Eiffelturm. Und sie möchte in den Louvre. Sie will die Mona Lisa sehen. Und dann meinte ich so, was hörst du so für Musik oder was? Wenn du jetzt mal sagen könntest, was für Musik, wenn du ohne Probleme jede CD kaufen könntest. Mhm. Dann meinte sie dann so, Rihanna. Und ich dann so, Und das fand ich alles so, das ist diese Begeisterung, die eben für dieses Land entsteht. Und ich würde sagen, wir haben jetzt eine Stunde gequatscht, was ganz schön lang ist, was ich gar nicht gedacht hätte. Was kannst du denn als extrem erfahrene papierdeutsche Südkoreanerin, die ganz oft in Nordkorea war, sagen? Wie soll man in Zukunft die Nachrichten bewerten, wenn man Nachrichten aus Nordkorea hört?
Einfach die zur Kenntnis nehmen und nicht alles glauben. Man darf wirklich nicht alles glauben, was über Nordkorea erzählt wird. Und vor allem in Europa. Und in Südkorea ist es so, du hast schon sehr unterschiedliche Nachrichten. Du kannst dich wirklich gut informieren, so auf Koreanisch. Ja, aber leider die Journalisten, ausländische Journalisten, die können nicht Koreanisch lesen. Sie verstehen nichts. Das ist eigentlich sehr schade. Und dann trotzdem schreiben sie über so koreanische Angelegenheiten. Und daraus wird meistens für mich ziemlich einseitig oder sehr selektiv. Und ich informiere mich hauptsächlich über koreanische Medien. So. Und ja, ich meine, in Südkorea gibt es wirklich sehr unterschiedliche Medien, die verschiedene Inhalte so haben. Ja. Aber in Deutschland für mich ist es fast Einheitsbrei, so fast gleichgeschaltet, ja, finde ich. Und vor allem, wenn es um Nordkorea geht. Und ich nehme es zur Kenntnis und wenn was mich aufregt, dann schreibe ich.
Ja. Kann man Nordkorea eigentlich helfen? Also kann man sagen, also du hast ja zum Beispiel vor kurzem auf Facebook geschrieben, deswegen habe ich dich auch angeschrieben und wollte mit dir diesen Podcast machen, dass eben diese ganzen Stiftungen und Stipendien, die es in Nordkorea gab, die wurden jetzt eingestellt. Das ist ja eine Form von geistigem Austausch, der ja immer eigentlich Gutes zur Folge haben kann.
Na, aber wie? Aber wie? So etwas sollte wirklich gefördert werden, so nordkoreanische Studenten nach Deutschland einschlagen, so. Ja, das war sowas von sinnvolles Projekt gewesen. Und so etwas, so für 3-wöchigen Aufenthalt, ja, das ist auch gut, nicht schlecht. Aber irgendwie, um gründliche, irgendwie neue Kenntnisse zu erlangen, sollte man irgendwie mehr als 3 Wochen bleiben. Und dafür ist es wirklich bestens geeignet, so Stipendium für ein Jahr Nordkoreanern zu geben, so etwas. Ja. Die Nordkoreaner hierher einzuladen um Weiterbildung, so. Und umgekehrt auch, dass wir das Land besuchen. Ich bin der Meinung, dass jeder Ausländer ein Stück die Welt mit sich nach Nordkorea mitnimmt. Und sei es irgendwie diese kleine Begegnung wie du unter deinem Guide, und da irgendwie in den Kopf irgendwie deines Guides irgendetwas, ja, sich ändert, wenn sie begegnen. Und darum, wir sollen das Land besuchen und wir sollen die Leute hierher einladen, damit sie die Welt sehen. Ja. Und vor allem Präsident Moon soll wirklich endlich mal diese Sonderwirtschaftszone wieder eröffnen und diesen innerkoreanischen Tourismus, ja, wieder in Angriff nehmen. Und dann wird es alles besser.
Ich möchte sehr gerne mit dir nächstes Jahr mal nach Nordkorea.
Sehr gut, machen wir.
Das machen wir. Also, weil, ja, es ist ein sehr besonderes Land. Und ich danke dir, dass du heute mit mir gesprochen hast, sehr offen auch über Nordkorea. Und ich habe ein bisschen Schiss vor den Reaktionen, weil ich genau weiß, ich werde mich auf jeden Fall rechtfertigen müssen dafür, dass ich dich nicht verurteilt dafür habe, dass du so vehement dieses Land fertig gemacht hast. Aber ich kann es nicht, weil ich kann nicht, das ist meine Einstellung als Journalist ist auch genau so. Die Leute, also nicht jetzt dich, sondern eben in Nordkorea, man muss tolerant sein gegenüber jeder Form und jeder Darstellungsform menschlichen Handelns. Du musst es dir erstmal angucken und anhören. Nur dann kannst du es verstehen. Es zu verurteilen führt nur dazu da, dass du nicht die richtigen Fragen stellst, finde ich. Das ist meine Einstellung.
Genau. Und dann, es gibt ja auch dieses Märchen, es gibt einen Mann, der hat einen dicken Mantel an und dann gibt es die Sonne und den Wind. Die Sonne und der Wind sprechen über diesen Mann, wie die schaffen, dass dieser alte Mann sich seinen Mantel ablegt. So. Und dann hat der Wind angefangen, ganz, ganz stark zu pusten. So. Und als der Wind stark war, dann ganz im Gegenteil, hat der alte Mann nicht seinen Mantel abgelegt, sondern er zu sich gezogen. Und er, ja, mehr so, ja, war er so irgendwie angestrengt, um seinen Mantel zu halten. So. Aber andersrum, dann hat die Sonne da angefangen, ganz warme Luft zu pusten. So. Und es wurde immer wärmer, immer wärmer. Und dann hat der alte Mann seinen Mantel ausgezogen. Und das ist die Sonnenscheinpolitik, die Präsident Kim Dae-jung gemacht hat. Und so hat er damals die innerkoreanische Kommunikation eröffnet und beschleunigt. Und das sollten wir wieder machen, die Sonnenscheinpolitik. Und das ist für mich irgendwie wirklich der einzige Weg, so mit Nordkorea, ja, irgendwie zusammenzukommen. Alles andere funktioniert nicht.
Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, das ist ein super Schlusswort, was du gesagt hast, aber eine Frage, die interessiert mich schon immer brennend. Wie bist du eigentlich von einem Wacken Filmfestival-Dokumentationsfilm zu Nordkorea gekommen. Also was ist dein Interesse an Heavy Metal Wacken? Und also, weil mit diesem Film hast du ja wirklich sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt.
Ja, das, also, ist mein Kapital. Ich lebe immer noch von Full Metal Village und ich bin dafür sehr dankbar. Ja. Und ich glaube, es gibt genug Leute, die mich ignorieren möchten, so, die mich totschreiben möchten. Aber ja, zum Glück irgendwie war der Film so erfolgreich. Ich kann immer noch davon ein bisschen profitieren. So. Für mich eigentlich so ein roter Faden zieht sich durch in meinem Schaffen. Und warum ich damals den Film gemacht habe, Wackenfilm, Full Metal Village, weil das Phänomen mich sehr, sehr interessiert hat. Was passiert, wenn zwei völlig andere Kulturgruppen aufeinander prallen? Und da entsteht in Wacken eine feierliche, friedliche Koexistenz, die ich mir kaum vorstellen konnte. Und für mich als Südkoreanerin war es immer so gewesen, wenn zwei Meinungen aufeinander so prallen, dann gibt es immer Konflikt und Krieg und so hässliche Auseinandersetzung. Und diese feindliche Koexistenz, die Südkorea und Nordkorea geteilt haben, und das hat mich sehr geprägt. Aber dann hörte ich von Wacken, da in diesem Dorf läuft völlig anders, die Dorfbewohner und dann auch die Gäste aus aller Welt, die wirklich völlig anders aussehen und vielleicht auch anders ticken würden, so scheinbar auf dem ersten Blick. Und die zwei prallen aufeinander und daraus entsteht kein Konflikt, sondern eine friedliche Koexistenz. Und das war eigentlich, was ich erzählen wollte und was mich fasziniert hat. Und eigentlich bin ich immer dabei, immer noch jetzt, warum ich irgendwie mich mit Nordkorea beschäftige, das ist genau das Gleiche. Friedliche Koexistenz.
Dann danke ich dir für diese Erklärung. Die macht jetzt auch sehr viel mehr Sinn und man kann jetzt auf dein Schaffen auch noch mit anderen Augen gucken. Vielen Dank, dass du bei diesem Podcast mitgemacht hast.
Ja, danke für dein Interesse. Nächstes Jahr gehen wir zusammen nach Nordkorea.
Ja, machen wir wirklich. Also toll. Machen wir wirklich. Ausrufezeichen. So, jetzt nicht den Browser beenden. Das Browserfenster muss noch offen bleiben, damit er mir diese Datei abspeichert. Ich drücke jetzt auf Stopp.